Sie sind die Speerspitze der Bundeswehr. Speziell ausgebildete Profis, um die besonders schwierigen und gefährlichen Aufträge zu erfüllen. Jederzeit und überall auf der Welt. Öffentliche Anerkennung gibt es dafür keine, denn ihre Missionen sind weitgehend streng geheim. Ihre Motivation ist die Herausforderung, Hürden zu überwinden, an denen andere scheitern. Ihr Ziel, sie wollen zu den Besten der Besten gehören, zur Elite. Ein ehemaliger Militärflughafen der Nationalen Volksarmee im Nordosten Deutschlands. Es sieht ein wenig aus wie der skurrile Auftritt einer Laienschauspielgruppe. Doch dies ist alles andere als ein Spiel. Die verkleideten Soldaten bilden die Kulisse für ein Training, das die geheimste Truppe der Bundeswehr auf die Realität vorbereiten soll. Die Festnahme eines Taliban-Führers. Seitdem deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert sind, gehört die schroffe Landschaft am Hindukusch auch für das Kommando Spezialkräfte zum Einsatzgebiet.
Wir versuchen Bilder zu stellen, die so realitätsnah in unser mögliches Einsatzland projiziert werden, dass wir den Mann schon frühzeitig in die Lage versetzen, durch gezielte Informationen des Feindes, der eigenen Lage, ihm ein Bild zu schaffen, in das er langsam reinwächst. Und die Bedingungen hier im Umfeld sind so gewählt, dass er von der Außenwelt abgeschnitten ist, dass wir ihn isolieren und er so ganz allein vom Tagesgeschehen schon in die Übung reinkommt.
150 Kilometer vom Flughafen entfernt, die Einsatzgruppe mit dem Codewort Dagger ist mit Hubschraubern unterwegs zu ihrem Ziel. 16 KSK-Soldaten, aufgeteilt in 4 Kommandotrupps.
Es gibt hier einen guten Spruch, der sagt, train hard, fight easy. Im Grunde genommen kann man das hier mit übernehmen. Es besteht schon ein Unterschied zwischen dem Einsatz und dem Training, aber im Grunde genommen sind es die gleichen Abläufe. Je besser ich trainiere, desto wohler fühle ich mich im Einsatz.
Das gilt auch für die Heeresflieger, die für den Transport der Elitesoldaten zum Einsatzort verantwortlich sind.
Okay, oben auf dem Dach mindestens 5 Personen. Etage tiefer mindestens 2, davon 2 Leiter.
Bereits Stunden zuvor hat der Fernspäh- und Scharfschützentrupp das Ziel ausgekundschaftet. Er leitet die heiße Phase der Übung ein.
Sehr wichtig ist kurz vorm Angriff die letzte Lagemeldung. Was ist da los? Wo sind Feindkräfte? Ist überhaupt was los? Wo sind Zielpersonen? Ist halt sehr wichtig, um halt die Angriffskräfte zu dem Schwerpunkt zu lenken.
Ein Gebäude zu nehmen, für die Spezialisten bedeutet das schnell, massiv und präzise vorrücken, um den Gegner möglichst zu überrumpeln. Die Einsatzgruppe im Kommandolatein Taskforce kommt unterdessen dem Angriffsziel näher. Für die Hubschrauberpiloten sind solche Spezialoperationen kein Fliegeralltag.
Die größte Herausforderung hierbei liegt eigentlich, dass man als Flyer, sag ich mal, verstehen muss, in welchem Szenario man sich hier bewegt. Und hier geht es nicht um den typischen Flug von A nach B. Das können wir alle, sondern man muss hier sicherlich unterscheiden. Also ich würde hier differenzieren, so die Fliegerei macht 20% von dem Geschäft aus. Der Rest ist das Bewusstsein darum, wo bewege ich mich hier, was mache ich hier und wie mache ich das.
Die Heeresflieger haben sich freiwillig für solche Einsätze gemeldet. Zurück beim Fernspähtrupp, der das Tower-Gebäude stürmt. In ihrer 3- bis 4-jährigen Kommandoausbildung haben die Soldaten dieses Verfahren wieder und wieder geübt. Professionalität, körperliche Fitness, mentale Stärke und vor allem ein hohes Verantwortungsbewusstsein sind Grundvoraussetzungen für diesen vielseitigen und anspruchsvollen Job, sagen sie selbst. Die Hubschrauber donnern weiter mit 220 Stundenkilometern im Tiefflug über die Baumwipfel. Das Timing entscheidet.
Faktor Zeit bzw. Timing ist einer der wichtigsten Faktoren, da man das Überraschungsmoment eigentlich als einziger Vorteil auf seiner Seite hat. Die Zeit, die muss man ständig im Hinterkopf behalten bzw. abgleichen, wann will ich wo sein, und wenn das nicht 100% stimmt, dann kann das mitunter sogar zu einem totalen Misserfolg so eines Einsatzes führen. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Größe, die man immer im Hinterkopf halten muss.
Nicht ganz einfach für die Piloten. Ständig kann sich die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung ändern, den Hubschrauber abbremsen oder beschleunigen. Bei den betagten Maschinen, die über keine modernen Navigationssysteme verfügen, bedeutet dies viel Handarbeit für die Crews im Cockpit. Die Scharfschützen sind inzwischen angriffsbereit. Obwohl sie hunderte Meter vom Ziel entfernt sind, können sie während der Aktion jederzeit mit ihren weitreichenden Spezialgewehren eingreifen.
Also zusätzlich ist eine Aufgabe von uns logischerweise noch Feuerschutz aus Distanz mit weitreichenden Waffen. Deshalb Scharfschützen auch eingesetzt werden, nicht nur als Aufklärer, sondern auch als Schützen.
Link, Chris, linkes Haus, eine Person auf dem Dach, rechtes Haus, linken Bereich, eine Person auf dem Dach, Entfernung 750 Meter.
Ihr könnt reinfliegen, kommen.
Scharfschützen arbeiten immer im Zweierteam, Beobachter und Schütze. Das Team gibt den anfliegenden Hubschrauberbesatzungen das Okay für den Angriff.
Wir machen regelmäßig Einsätze und um uns auf diese Einsätze vorzubereiten, braucht der Mann absolut realitätsnahes Training. Und es ist unvermeidbar, dass wir das, bevor die Männer in Einsatz gehen, auch abbilden.
Deshalb wird geschossen, wenn auch nur mit Manövermunition. Um die Aufgabe für die Taskforce zu erschweren, verändert der Übungsleiter zudem ständig das Einsatzszenario. So etwas kommt auch im scharfen Einsatz immer wieder vor. Deshalb flieht der gesuchte Taliban-Führer, noch bevor die KSK-Soldaten anlanden können. Die Taskforce muss darauf sofort reagieren und ihren ursprünglichen Einsatzplan blitzschnell ändern, ohne jedoch kopflos zu handeln und sich in einen möglichen Hinterhalt locken zu lassen. Schließlich gibt es in diesem lebensgefährlichen Geschäft selten eine zweite Chance.
Also Tod und Verwundung spielt natürlich immer eine Rolle, wie man auch jetzt in aktuellen Einsätzen immer wieder sieht. Es gibt Phasen, da macht man sich sicherlich sehr viele Gedanken drüber. Wenn ich aber dann in meine Einsatzvorbereitung gehe, beziehungsweise den Einsatzbeginn, versuche ich das natürlich beiseite zu schieben, weil das einfach nur stören würde. Aber natürlich unterhält man sich viel drüber und es ist immer aktuell.
Nach offiziellen Angaben der Bundeswehr sind bislang keine KSK-Soldaten bei einem scharfen Kommandoeinsatz getötet worden. Mehrfach in der Vergangenheit gab es jedoch schwere Verwundungen. Über die genauen Zahlen schweigt das Verteidigungsministerium. Geheimsache. Das KSK gehört zu den wenigen militärischen Spezialeinheiten, die auch mit Hunden in den Kampf ziehen. Gerade wenn es darum geht, Gegner in verwinkelten Gebäuden aufzuspüren.
Der Hund ist eine Lebensversicherung für uns. Der Hund geht zum Teil als erstes rein ins Objekt, klärt Personen auf und arbeitet auch mit den Personen dann. Und danach sucht er direkt Sprengstoff.
In jedem vierköpfigen Kommandotrupp, der kleinsten Einheit innerhalb der Elitetruppe, ist deshalb auch ein komplett ausgebildeter Feuerwerker dabei. Der Sprengstoffspezialist kann Minen aufspüren und entschärfen, Sprengfallen unschädlich machen und sämtliche Munitionsarten beseitigen. Muss der Trupp sich den Weg freisprengen oder gegnerische Waffen vernichten, baut er aber auch selber Sprengsätze zusammen. Während der Kommandotrupp im Gebäude vorrückt, geben ihm die Scharfschützenteams Deckung und sichern das Umfeld des Einsatzortes ab.
Feuer! Vernichtet!
Nach eng gefassten Vorschriften.
Regeln haben wir die, nur auf identifizierte Ziele und vorher gebriefte Ziele zu schießen. Also quasi der Sichelschnitt, das Feine und nicht das Grobe.
Überwachen!
Zurzeit verfügt das KSK über 5 Kommandokompanien.
Ja, ein Ausfall.
Los hoch, hoch, hoch! Los hoch!
Vermutlich dienen in den 5 Kommandokompanien 180 bis 200 Soldaten, die voll ausgebildet sind. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Viele Bewerber schaffen den Sprung ins KSK nicht, Anderen Soldaten ist das Risiko im Eliteverband einfach zu hoch.
Leute, die sich für unverwundbar halten und diesem Verband angehören, haben eigentlich eine falsche Voraussetzung für sich selbst geschaffen. Weil man selbst muss sich immer im Klaren sein, okay, man selbst kann auch verletzt werden oder getötet werden. Und ich würde fast sagen, 100% der Leute, die ich kenne persönlich und die diese gleiche Tätigkeit ausüben wie ich, sind sich dessen bewusst.
Weil das KSK häufig hunderte Kilometer entfernt vom nächsten Militärlazarett oder Krankenhaus operiert, gibt es in jedem Kommandotrupp einen Sanitätsspezialisten. Der ist staatlich geprüfter Rettungssanitäter und verfügt über eine Zusatzausbildung in Notfallmedizin. Im Ernstfall intubiert er Kameraden, um sie künstlich zu beatmen, führt bei ihnen kleinere chirurgische Eingriffe durch und versorgt sie selbst mit starken Betäubungsmitteln. Während im Gebäude die Sanitäter Bundeswehrärzten zeigen müssen, was sie können, geht draußen die Jagd nach dem flüchtenden Taliban-Führer weiter. Per Hubschrauber. Besetzt mit 2 Piloten und 2 Kommandosoldaten ist er für den Angriffstrupp Fliegendes Auge, Spürhund, mobile Kommunikationszentrale und Einsatzreserve zugleich.
Die Fliegerei ist prinzipiell mit einem größeren Risiko behaftet, ja, aber dafür haben wir auch ein größeres Trainingspotenzial, beziehungsweise wir trainieren halt öfter als normale Piloten und wir trainieren auch etwas anders als normale Piloten.
Bevor die Piloten sich entschieden haben, mit der Elitetruppe zusammenzuarbeiten, waren sie für Routineverbindungsflüge oder die Bekämpfung von Panzern mit Raketen verantwortlich. Jetzt verfolgen und stellen sie, wie in diesem Fall, aus der Luft Fahrzeuge und gesuchte Personen. Das Zusammenspiel der Heeresflieger und Kommandosoldaten muss dabei ohne viele Worte funktionieren. Die Piloten versuchen, den Hubschrauber immer so zu manövrieren, dass die KSK-Soldaten das Ziel jederzeit im Blick behalten und bekämpfen können. Das gilt auch für den unbewaffneten Taliban-Führer auf der Flucht, der übrigens in der Übung wie im Ernstfall nur kampfunfähig geschossen werden darf. Sogenannte Capture-or-Kill-Missionen, wie sie in anderen militärischen Spezialeinheiten zur Routine gehören, sind für die Soldaten des KSK tabu. Bei diesen Missionen geht es nämlich darum, Terrorverdächtige oder Gegner gezielt zu töten. Nach deutschem Gesetz ist dies verboten. Die Waffe darf nur zur Verteidigung eingesetzt werden, wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Oder um das Leben unschuldiger Zivilisten und eigener Kameraden zu retten. Die Trennlinie bei einem Einsatz wie in Afghanistan ist dabei allerdings nicht immer scharf gezogen. Ruanda 1994. Innerhalb von nur 100 Tagen kommt es in dem afrikanischen Staat zu einem der schlimmsten Völkermorde der jüngeren Weltgeschichte. Dabei werden nach internationalen Schätzungen bis zu 1 Million Menschen regelrecht abgeschlachtet. Angehörige der Hutu-Mehrheit töten nahezu 75% der Tutsi-Minderheit. Darüber hinaus fallen ihnen auch moderate Hutus zum Opfer, die sich nicht an dem Völkermord beteiligen bzw. aktiv dagegen ankämpfen. In den Bürgerkriegswirren gefangen sind auch 7 Mitarbeiter der Deutschen Welle und 4 Familienmitglieder von ihnen, die sich in der Hauptstadt Kigali verschanzt haben. Sie werden letztlich von belgischen Fallschirmjägerkommandos befreit. 12 belgische Soldaten verlieren dabei ihr Leben. Deutschland verfügt damals noch über keinen militärischen Eliteverband wie das Kommando Spezialkräfte, der in einem Bürgerkriegsgebiet eingesetzt werden kann.
Wir sind ein Instrument unserer höchsten politischen, aber auch militärischen Führung für besondere Aufgaben, die besonders risikoreich sind und in ihrer Auswirkung strategische Bedeutung haben. Dafür braucht man besonders hoch ausgebildete Soldaten, die in der Lage sind, auch Risiken zu bewältigen.
Mit einem Etat von rund 40 Millionen D-Mark beginnt das Kommando Spezialkräfte im September 1996 seinen Dienst. Heimat wird die Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw nahe Stuttgart. Dort im Heimatstützpunkt verfügt das Elite-Kommando über neueste Trainingsanlagen wie das Schießausbildungszentrum. Das Motto ist eindeutig. Es geht um Präzision und immer um den möglichen Ernstfall. Deshalb wird hier auch nur mit scharfer Munition trainiert. Sage und schreibe 600.000 Projektile sind es durchschnittlich pro Jahr. Aus Sicherheitsgründen tragen die Soldaten immer ihre schusssicheren Spezialwesten und die extrem leichten, aber zugleich widerstandsfähigen Kevlarhelme.
In allererster Linie Treffsicherheit, Schnelligkeit. Das heißt, es beginnt bei Low Level und endet nachher dort, dass wir wirklich auf jede Reaktion, Aktion, die erfolgt, reagieren können. Dazu gehört Geschwindigkeit und Treffsicherheit.
Ohne nahezu perfekte Fähigkeiten an der Waffe bleibt Bewerbern der Weg ins KSK versperrt. Türöffner in die Eliteeinheit ist der Stresstest auf der 25-Meter-Bahn. Innerhalb von 2 Minuten müssen die Soldaten 10 Gegner ausschalten. Und zwar mit dem Gewehr und der Pistole von verschiedenen Positionen aus und mit einem Magazinwechsel. Dabei dürfen sie die Geiseln und Unbeteiligten nicht treffen oder bekämpfen. Alles unter extremen Bedingungen. Während sie den Parcours absolvieren, dröhnt lärmende Heavy-Metal-Musik aus den Lautsprechern, durchzucken Explosionsgeräusche den Raum, treffen die unterschiedlichsten Lichteffekte wie Geschosse auf ihre Augen. Um den Stress weiter zu erhöhen, quillt Nebel aus speziellen Düsen, wabert durch den Raum und lässt das Ziel noch schlechter erkennen. Viele Anwärter sind diesen Anforderungen nicht gewachsen.
Ich denke mal, dass es ganz einfach daran liegt, dass man halt doch vielleicht bei gewissen Situationen Stresstests zum Beispiel nicht wirklich stressfrei rangeht. Und man hat halt einen gewissen Zeitansatz und muss in diesem Zeitansatz gewisse Ziele erfüllen. Und dort kann man sich halt auch verhaspeln. Und wenn man das erste Mal daneben gehauen hat und vielleicht das zweite Mal, dass der Stress dann noch größer wird. Weil jeder Mensch ist anders. Demzufolge, der eine kann mit Stress besser umgehen, der andere nicht ganz so gut.
Jeder Kommandosoldat muss den Stresstest mindestens einmal im Jahr erfolgreich wiederholen. Versagt er, verliert er nicht nur seine Kommandozulage von fast 1.000 Euro monatlich. Schlimmer noch, er büßt den Status Combat Ready ein, also voll einsatzfähig zu sein. Schießwütige Draufgänger bleiben hier übrigens meistens auf der Strecke. Gefragt sind ausgeglichene, kühl abwägende Profis.
Eine Aggressivität, ich würde eher sagen, eine kontrollierte Aggressivität ist sehr wichtig, um diese Tätigkeit durchzuführen. Es darf aber keine impulsive Aggressivität sein. Sie muss immer unter Kontrolle bleiben, weil wenn es zur Sache geht, braucht man ein robustes Auftreten, eine Durchsetzungsfähigkeit. Aber diese Aggressivität, wie gesagt, muss kontrollierbar sein. Er muss die bewusst hochfahren können, aber auch bewusst wieder runterfahren können.
1997, es ist soweit, die ersten 2 Kommandokompanien des KSK sind einsatzbereit. Vermutlich nicht mehr als 30 bis 40 Soldaten. Detaillierte Informationen über die Truppe sind aber von Beginn an streng geheim. Das Kommando selbst und seine Möglichkeiten werden dagegen bei der Übung Schneller Adler erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Das Szenario, die Befreiung von Geiseln aus den Händen von Terroristen und die Evakuierung deutscher Staatsbürger im Ausland.
Die Soldaten im Kommando Spezialkräfte, die als Kommandosoldaten ausgebildet sind, sind die Besten der Besten. Das muss man so deutlich und klar sagen. Sie werden über einen langwierigen Auswahlprozess ausgewählt. Und wir wissen am Ende dieses Prozesses wirklich, was sie in der Lage sind zu leisten. Ein Teil dabei ist für mich ihre psychische, aber auch physische Stabilität. Und so gilt es insbesondere festzustellen, ob sie auch in der Lage sind, unter höchster körperlicher und psychischer Belastung noch Leistung zu bringen.
Die Geiselbefreiung ist dabei jedoch nur eine Aufgabe der Eliteeinheit. Das Ausschalten von gegnerischen Kommandozentralen und die Abwehr terroristischer Bedrohungen gehören auch dazu. Von Beginn an steckt das Kommando aber in einem Dilemma. Alles ist streng geheim. Diese militärisch begründete Informationssperre lässt in der Bevölkerung und Politik immer wieder wilde Spekulationen über die Rechtsstaatlichkeit der Einsätze aufkeimen.
Ein deutscher Staatsbürger in Gefangenschaft gerät zum Beispiel, ist unsere Aufgabe, ihn da rauszuholen. Egal, ob es ein Kritiker, der negativ über uns geurteilt hat, oder positiv. Das ist unser Job.
Ärgert man sich da mal darüber?
Ich mache mir darüber keine Gedanken. Zu viele Gedanken würden einen nur den Verstand verderben und den braucht man, scharfen Verstand.
Zurück im Schießausbildungszentrum. Das Waffentraining gehört zu den Schwerpunkten im Ausbildungsplan eines Kommandosoldaten. Wie bei dieser Übung. 8 Meter stehen sie von den kleinen blauen Punkten entfernt, deren Durchmesser nur 7 Zentimeter beträgt.
Es ist das Ziel, direkt das Ziel. Das habe ich vor Augen, das visiere ich an und das möchte ich treffen. Und je kleiner ich mir das Ziel vorstelle, desto genauer schieße ich.
Deshalb wurde beim Bau der Schießanlage auch besonderen Wert auf die Trefferanalyse gelegt. Ein spezielles Lasersystem erkennt jedes Einschussloch auf der Leinwand, auf der die unterschiedlichen Ziele per Kamera projiziert werden. Das System meldet die Treffer in Echtzeit an einen Computer, der dann die getroffenen Ziele sofort ausblendet. Selbst unter Stressbedingungen ist ihre Fehlerquote extrem gering. Aber Übermenschen sind auch sie nicht. Fehler passieren, allerdings sehr selten.
Die körperliche Leistungsfähigkeit ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, die ganz einfach abverlangt wird. Und wenn hier jemand hapert, scheitert, dann liegt es halt ganz einfach daran, dass er vom Kopf her ganz einfach nicht abschalten kann und auf diese Situation reagieren kann.
Ansprechen.
Stehen bleiben, Hände hoch! Hände hoch! Die Hände hoch! In Knien! Auf die Knie! Jetzt auf den Boden legen! Gesicht zum Boden! Hände abspreizen, Beine auseinander!
So wie die Einsatzverfahren im Kommando über die Jahre speziell den unterschiedlichen Aufgaben angepasst wurden, ist das KSK auch Vorreiter und Testbett für neue Waffen der Bundeswehr. Die Pistole mit der Bezeichnung P8 wurde zuerst beim KSK eingeführt. Im Gegensatz zur regulären Ausführung, die alle anderen Truppenteile der Bundeswehr verwenden, nutzen die Elitesoldaten jedoch das Modell C. Das Modell besitzt gegenüber der herkömmlichen P8 keine manuelle Sicherung. Die Waffe ist sofort schussbereit. Der Schütze muss die P8C aber in kniffligen Augenblicken deshalb extrem gut beherrschen, damit er nicht unbeabsichtigt abdrückt.
Es kommt darauf an, welche Fehler man getan hat. Ist es ein fataler Fehler, hat es natürlich schwerwiegende Konsequenzen, womit das jeder mit sich selbst vereinbaren muss, inwieweit er das wegstecken kann und wie weit nicht. Im Grunde genommen ist es bei uns so, dass jeder Fehler, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise einen schon kränkt. Vielleicht ist kränken der falsche Ausdruck. Man macht sich Gedanken drüber. Man ärgert sich ein wenig darüber. Man möchte so wenig Fehler wie möglich machen. Niemand ist fehlerfrei, auch wir nicht. Aber wir werden darauf hin ausgebildet und getrimmt, dass man halt wirklich so viel wie möglich ausschalten kann von vornherein.
Ende der 90er Jahre, Bosnien-Herzegowina. Das KSK erlebt seine Feuertaufe. Gemeinsam mit französischen Einheiten nehmen die deutschen Elitesoldaten einen gesuchten bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher fest und überstellen ihn an das internationale Tribunal in Den Haag.
Also wir gehen eigentlich immer vom Schlimmsten aus. Und das ist für uns in der Vorbereitung sehr wichtig. Und ist eigentlich ganz klar, wenn Soldaten oder auch Polizeieinheiten mit Waffen irgendwo hingehen, muss ich immer die Gefahr haben, dass natürlich auch geschossen wird und auch auf uns geschossen wird. Und das Restrisiko ist nie auszuschließen.
Auch bei den nächsten beiden Hits, wie sie ihre Missionen selber nennen, sind die Spezialisten erfolgreich. In Bosnien-Herzegowina geht ihnen ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher ins Netz. Im Kosovo nehmen sie anschließend gemeinsam mit niederländischen Spezialkräften in einer Blitzaktion 3 Serben fest, die auf der Fahndungsliste des Strafgerichtshofes in Den Haag stehen. Bei der Operation Kilo 2 müssen sie dann allerdings den ersten Rückschlag einstecken. Es gibt Tote und Verletzte.
Also ich denke mal, dass die Masse oder der Masse klar ist, dass man nicht unsterblich ist und dass man einfach auch mit Verwundung und Tod rechnen muss. Nur das ist jetzt, ich sag mal jetzt, was den Tod anbelangt, natürlich kein Thema, über das ich jeden Tag nachdenke. Irgendwo verdrängt man das natürlich, weil das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht wirklich weiter, wenn ich mir über den Tod Gedanken mache. Wo wir uns sehr wohl Gedanken machen, ist über Verwundung. Erstens mal natürlich in der Weise, dass wir uns ja darauf vorbereiten müssen, um den Kameraden zu helfen. Und dann natürlich auch, klar, macht man sich Gedanken, was ist mit mir, wenn ich mal verwundet bin und den Job vielleicht nicht mehr machen kann, wie geht's weiter?
Nicht alle Verwundeten schaffen es zurück in einen Kommandotrupp. Sie müssen von der Einsatzfront an den Schreibtisch wechseln. Der Balkan begleitet den Eliteverband auch in den folgenden Jahren. In den meisten Fällen gelangt aufgrund der Geheimhaltung jedoch nur noch wenig von ihren Einsätzen dort an die Öffentlichkeit. Stützpunkt Kalf im Kontrollraum des Schießausbildungszentrums. Von hier aus können die Ausbilder im gesamten Gebäude die Einsatzbedingungen manipulieren. Laute Musik, schlechte Sicht, Lichteffekte, Explosionsgeräusche. All dies soll das Training so realistisch wie möglich machen.
Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Situationen, wo ein sehr hoher Druck auf uns lastet. Und das belastet einen natürlich. Aber genau das ist ja das Ziel, dass wir eben viel trainieren, viel Übungen machen, die realitätsnah sind und somit das minimieren, dass wir eben dieser Belastung standhalten.
Früher wurden die Räumlichkeiten bei Geiselbefreiungen anhand von Augenzeugenberichten oder Bauplänen nachgestellt. Inzwischen schwört das KSK auf eine neue Methode, die man als flexible Antwort bezeichnen kann. Wie sie genau funktioniert, ist streng geheim.
Grundsätzlich sprechen wir ja nicht nur von Geiselbefreiung, sondern es gibt ja ein großes Spektrum. Und je nach Lage, die es bedarf, wird natürlich dann auch das Ziel verfolgt, was man haben möchte. Das heißt? Gefangen nehmen oder um sein eigenes Leben und das Leben der Geiseln, wenn wir eine Geisellage haben, zu schützen, dann auch die Person töten.
Besonders erfolgreich sind jedoch jene Aktionen, die ohne Blutvergießen beendet werden. Sie steigern das Ansehen der Eliteeinheit besonders. Der 11. September 2001, Beginn einer Zeitenwende auch für das Kommando Spezialkräfte. In den USA benutzen Al-Qaida-Terroristen Verkehrsjets als fliegende Bomben. Rund 3000 Menschen sterben bei den Anschlägen. US-Präsident Bush erklärt dem internationalen Terror den Krieg. Das US-Militär macht mobil, um nur einen Monat später zum ersten Schlag auszuholen. Das Ziel ist das radikal-islamische Taliban-Regime in Afghanistan. Die US-Truppen beginnen den Angriff an zwei Fronten. Sie bombardieren die Taliban-Stellungen und schließen eine Partnerschaft mit der Nordallianz, die darauf gegen die Taliban vorrückt. Die Nordallianz kann die Stützpunkte und Hochburgen der Gotteskrieger jedoch trotz erbitterter Kämpfe und US-Luftunterstützung nicht einnehmen. Erst als die USA ihre Luftangriffe noch einmal verstärken, beginnt die Taliban-Front endlich zu bröckeln. Das US-Militär startet eine Bodenoffensive und Bundeskanzler Schröder sagt den USA die uneingeschränkte deutsche Unterstützung zu. Im November 2001 beschließt der Bundestag die Beteiligung deutscher Truppen an der Antiterroroperation Enduring Freedom. Als erste sind rund 40 deutsche KSK-Soldaten mit von der Partie.
Also sicherlich können wir uns mit anderen Spezialeinheiten messen. Allerdings war das auch ein sehr langer Weg. Also wir haben sehr klein angefangen und haben uns natürlich über die Jahre ständig verbessert und sind da aber auch immer noch dran. Das ist ein ständiger Prozess, ne, und der endet nie. Also es ist nicht so, dass wir denken, ja, wir sind die Tollen, wir können jetzt aufhören, uns zurücklehnen und brauchen nichts mehr machen. Also das ist nicht der Fall. Sondern wir wissen, dass es immer weitergeht und wir auch versuchen uns immer auf die neuen Situationen, die uns erwarten, einzustellen.
Das KSK ist auch bei der Suche nach Al-Qaida-Chef Osama bin Laden und der Schlacht um die Bergfestung Tora Bora dabei. In der deutschen Presse werden immer häufiger Stimmen laut, dass sich das KSK bei diesen Einsätzen nicht an deutsches Recht und Gesetz hält.
Das ist absoluter Nonsens, um das so deutlich und klar zu sagen. Wir sind Soldaten wie alle anderen Soldaten der Bundeswehr und wir haben uns innerhalb unserer Rechtsordnung zu bewegen und das tun wir auch und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das so tun.
Im Dezember 2004 verleiht Präsident Bush dem KSK eine US-Auszeichnung für herausragende und heldenhafte Taten im Kampf gegen den Feind. Terrorfürst Osama entwischt den Spezialeinheiten in Afghanistan jedoch. Sein Schicksal bleibt weiter ungeklärt. Im Dezember 2001 beschließen die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder und der Bundestag die Entsendung deutscher Soldaten im Rahmen der ISAF-Schutztruppe. Das Vorauskommando des deutschen Kontingents nimmt bereits einen Monat später in der afghanischen Hauptstadt Kabul seine Arbeit auf. Kurze Zeit später führen deutsche ISAF-Truppen in den Straßen und in der Umgebung von Kabul Patrouillen durch. Während die Zusammenarbeit zwischen regulären Einheiten und dem Kommando Spezialkräfte in der Heimat eher problematisch ist, klappt das Teamwork im Einsatz wesentlich besser.
Also ich muss sagen, insgesamt ist das Verhältnis zur regulären Truppe, aber auch zu unseren eigenen Unterstützungsteilen meistens sehr gut. Anders als man das jetzt hier aus dem Friedensbetrieb kennt, wo man mehr oder weniger nur als Bittsteller bei einem fremden Truppenteil auftaucht. Im Einsatz wächst das alles zusammen, besonders an den Einsatzschwerpunkten. Hatten wir eigentlich nie Probleme mit der normalen Truppe. Also es ist eigentlich ein recht kameradschaftlicher, freundschaftlicher Umgang und nach einer geraumen Zeit, hier ein Kontingent zum Beispiel, wächst man zusammen und ist eigentlich ein sehr positives Arbeiten.
Der Zusammenhalt und das Verständnis füreinander werden leider durch einen blutigen Zwischenfall weiter gestärkt. Im Juni 2003 sterben in Kabul 4 Bundeswehrsoldaten bei einem Anschlag. 29 werden zum Teil schwer verletzt. Sie sind in einem Bus auf dem Weg zum Flughafen, als ein Selbstmordattentäter neben ihnen eine Bombe zündet. Das KSK erhält den Auftrag, die Hintermänner aufzuspüren.
Also ich persönlich bin dazu übergegangen, den erstmaligen Gegner nicht zu unterschätzen. Also dieses leichte Flapsige nach dem Motto von wegen, es ist ein Bauer in Afghanistan zum Beispiel mit einer Kalaschnikow, wäre der falsche Ansatz aus meiner Sicht her. Man muss ihn als gleichwertig betrachten, um auch alle Eventualitäten dementsprechend gewappnet zu sein. Und wenn man anschließend eine leichtere Umgangsweise erfahren wird von der Gegnerseite, ist es schön. Aber man wird nicht unangenehm überrascht.
Tatsächlich sollen KSK-Trooper die Auftraggeber des Anschlags aus Reihen der Taliban später festgenommen haben. Auch in der Folgezeit werden die Elitesoldaten verstärkt eingesetzt, um Taliban-Kommandeure aufzuspüren und festzunehmen. Dabei treffen sie auf einen kampferprobten Gegner.
Also eine gewisse Routine kommt auch bei uns logischerweise dazu. Was man allerdings tunlichst vermeiden sollte, ist sich in dieser, zu meinen, man könnte sich auf dieser Routine ausruhen. Weil, wie gesagt, man sollte ständig bestrebt sein, mit allem Möglichen zu rechnen. Von daher kann ich mir an und für sich diese routinierten Abläufe von bestimmten Arbeitstätigkeiten oder Handlungstätigkeiten nicht erlauben. Weil das schränkt schon wieder die Flexibilität ein und die Wahrnehmung für mich selbst.
Denn die radikal-islamischen Taliban gewinnen trotz der militärischen Bemühungen der ISAF-Schutztruppe immer mehr an Schlagkraft. Tausende Taliban-Kämpfer sickern über die Grenze aus Pakistan ein und beteiligen sich am Kampf gegen die ausländischen Soldaten. Schnell befindet sich das KSK im Dauereinsatz gegen die Taliban.
Meine Lebensversicherung ist A, einmal für mich selbst die gute Ausbildung, die ich genossen habe. B, dass ich weiß, dass ich mit Profis zusammenarbeite, die auch ihr Handwerk verstehen, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Und C, wie vorhin schon mal angedeutet, dass ich weiß, dass meine Familie mir den Rücken frei hält und diese Situation auch bereit ist mitzutragen, ohne Wenn und Aber.
Nicht nur bei den regulären Bundeswehrsoldaten kommt es im Laufe des Einsatzes zu immer mehr Opfern, wie bei diesem Sprengstoffanschlag in Kunduz, bei dem 3 deutsche Soldaten sterben. Auch KSK-Angehörige werden bei Kämpfen schwer verwundet.
Natürlich habe ich um meine Soldaten Sorge. Das treibt mich um. Tod und Verwundung sind etwas, was ich genauso befürchte, dass es für meine Soldaten eintritt wie für andere. Und deswegen tun wir alles, um uns darauf vorzubereiten, beziehungsweise die Männer so weit auszubilden, dass diese Situation für sie möglichst gering im Risiko bleibt.
Das KSK kann schon allein personell in Afghanistan nicht jeden Anschlag oder Angriff der Taliban auf deutsche Soldaten verhindern. Die Spezialisten für verdeckte Operationen und gezielte Aufklärung schlagen aber dennoch mehrfach erfolgreich gegen hochrangige Taliban-Kommandeure zu, wie im Mai 2009. Das Verteidigungsministerium bestätigt erstmals, dass Kommandosoldaten einen gesuchten Taliban-Führer gestellt haben. Damit weicht die Bundesregierung erstmals von der strikten Geheimhaltung rund um das Kommando ab. Afghanistan wird auch in den kommenden Jahren das Haupteinsatzgebiet der deutschen KSK-Soldaten bleiben. Das Land am Hindukusch gibt ihnen die Möglichkeit, das ganze Spektrum ihres Könnens zu zeigen.
Das gibt einem natürlich schon eine gewisse Befriedigung, wenn man den eigenen Soldaten einen besseren Schutz gewähren kann oder die Sicherheit erhöhen.
Sie heben Waffenverstecke aus, sammeln verdeckt Informationen, spähen Netzwerke und Kommunikationswege der Taliban aus, führen schwere Feuergefechte, spüren Anführer der Taliban auf und nehmen sie fest. Unter härtesten Bedingungen. Im 3000 Meter hohen Gebirge, bei eisiger Kälte, mit rationiertem Wasser in der Wüste, selbst im Sandsturm mit 60 Kilo schwerem Marschgepäck. Elite-Soldat zu sein, das bedeutet vor allem viel Quälerei und wenig Ruhm.
Das natürlich jetzt mit anderen Soldaten, das war also eher in der Anfangsphase, ein bisschen gefrotzelt wurde. Oh, was machen die da? KSK war nicht bekannt gewesen. Die haben eine tolle Ausrüstung, alles drum und dran. Das war da schon da gewesen. Aber mittlerweile haben halt auch die Kameraden, ob das jetzt hier in Afghanistan ist oder auch hier in Deutschland von den anderen Einheiten, die respektieren, denke ich, schon unsere Arbeiten. Die haben auch mitgekriegt, auch durch die Medien, dass wir auch schon Einsätze gefahren haben und auch die erfolgreich waren. Und da ist, ich denke mal, schon eine Anerkennung da.
Geliebt werden sie in der Regel, aber dennoch nicht. Truppenübungsplatz Hammelburg. Für die dritte Kommandokompanie steht die nächste Übung auf dem Programm. Sie sollen einen gesuchten Kriegsverbrecher festnehmen, der sich mit seiner Leibgarde in diesem Haus verschanzt hält. Seit Stunden liegen die Scharfschützen auf einem nahegelegenen Hügel in Stellung, perfekt getarnt. Sie beobachten, sammeln Informationen, geben Lageberichte ans Einsatzkommando ab und nehmen immer wieder den Gegner ins Visier. Sie sind dabei in gewisser Weise Herrscher über Leben und Tod.
Die Scharfschützen sind einer sehr starken psychischen Belastung ausgesetzt, da sie zum einen über Tod oder Nicht-Tod direkt persönlich entscheiden müssen. Des Weiteren sind sie zwar von der Entfernung sehr weit vom Gegner entfernt, durch das Zielfernrohr, aber eigentlich sehr nah dran. Und das macht eigentlich diese Doppelbelastung aus, dass man den Gegner beobachtet, kennenlernt, das Leben teilweise von dieser Zielperson kennenlernt. Und man dadurch einen fast schon emotionalen Bezug zu dieser Person bekommt. Nichtsdestotrotz, wenn es darauf ankommt, entscheiden muss, ja, ich schieße. Dies ist eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Situation. Und in der Ausbildung wird dies speziell durch häufiges Training versucht zu trainieren. Letztendlich, wie das dann tatsächlich aussieht, ist natürlich immer eine ganz andere Situation und sehr schlecht hundertprozentig vorzubereiten. Aber durch häufiges Üben, durch Darstellung von ähnlichen Situationen versucht man den Scharfschützen an so eine extreme Belastungssituation heranzuführen.
Die psychische Belastung der KSK-Soldaten im Einsatz ist extrem hart. Viele Bilder, mit denen sie konfrontiert werden, können auch die Elitekämpfer nicht einfach so wegstecken. Deshalb werden die Kommandosoldaten extra von einem Psychologenteam betreut. Die Experten vermitteln den ansonsten knallharten Kämpfern Techniken, wie sie den Stress verarbeiten können und nach Jahren im Einsatz nicht emotional verrohen. Der Weg vom kühlberechnenden Profi zum eiskalten Killer ist nur ein schmaler Grat in ihrem Geschäft. Überschreitet man die Grenze, muss man gehen. Die Psychologen und Vorgesetzten scheuen nicht davor zurück, Soldaten von ihrem Kommando abzulösen. Ein notwendiges, aber teures Übel nach jahrelanger Ausbildung. Die findet im südamerikanischen Dschungel ebenso wie in der Wüste Arizonas oder dem Norden Kanadas statt. Jede der 5 Kommandokompanien verfügt so über einen Spezialzug Wüste Land, Gebirge Arktis, Fallschirminfiltration, amphibische Kriegsführung sowie Fernspäh- und Scharfschützenwesen.
Natürlich gibt es die Möglichkeit, Modelle originalgetreu von einem Objekt nachzubauen. Aber wir versuchen eben flexibel zu bleiben und trainieren an unterschiedlichen Objekten, um wirklich alle Eventualitäten abzudecken.
Beim Angriff zählen das Überraschungsmoment, Schnelligkeit, Teamwork und Präzision. Vor allem die der Scharfschützen, die den Angriffstrupps aus der Entfernung Deckung geben, wenn diese frühzeitig vom Gegner entdeckt und beschossen werden. Wie hier bei einer Informations- und Lehrübung wird das vorher bis auf die Sekunde durchgeplante Einsatzdrehbuch abgearbeitet. Je mehr Panik und Verwirrung Sie beim Angriff erzeugen, desto ungeordneter ist in der Regel die Gegenwehr. Jeder Kommandotrupp hat seinen Angriffssektor. Jeder einzelne Soldat im Trupp seine spezielle Aufgabe. Der Breacher, was auf Deutsch so viel wie Durchbrecher bedeutet, ist dafür verantwortlich, seinem Team den Weg frei zu machen. Er durchtrennt Schlösser, präpariert und bringt Zündladungen an, sprengt Türen und Fenster auf. Beim KSK geht es dabei in der Regel etwas rabiater zu als bei den SEKs der Länderpolizei.
Der große Unterschied ist einfach das Umfeld, in dem wir arbeiten. Das ist, sag ich mal, sind oft kriegsähnliche Einsätze, Krisengebiete, wo das Umfeld einfach unsicher ist, sehr gefährlich ist. Und das haben die Polizeieinheiten in der Regel in ihrem Umfeld eben nicht. Die können sich komplett auf den, sag ich mal, Zugriff speziell konzentrieren und können das Umfeld vernachlässigen. Das können wir nicht. Das bildet zum Teil bei uns eher sogar den Schwerpunkt.
Und noch etwas unterscheidet sie von den Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Die Fachausdrücke kommen allesamt aus der englischen Sprache. Die Gegner oder Täter heißen bei ihnen Tangos. Das Sagen beim Erstürmen eines Gebäudes hat der Pointman. Der Grund dafür ist einfach. Sie arbeiten weltweit mit den unterschiedlichsten Spezialeinheiten zusammen. Dem britischen Special Air Service oder der amerikanischen Delta Force. Ohne Englisch ginge dabei gar nichts. Und die internationalen Trainings und Einsätze sind verdammt wichtig für sie. Denn im Gegensatz zum KSK haben diese Spezialverbände gemeinsam schon mehr als 1000 scharfe Einsätze absolviert. Man tauscht sich gegenseitig aus, um sich weiterzuentwickeln. Eins bleibt aber für die meisten immer gleich, obwohl sie schon 1000 Türen aufgestoßen haben und dann mit der durchgeladenen Waffe im Anschlag losgestürmt sind.
Natürlich gibt es ein Gefühl, dass Sekunden vor dem Zugriff. Es ist eine sehr hohe Anspannung. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und wiederum dieser Druck, eben erfolgreich zu sein, das sag ich mal, belastet einen schon, gerade unmittelbar vor der Tür. Aber geht die Tür auf, ist eigentlich der Ablauf vorgegeben und dann ist es mehr oder weniger weg.
Am Ende entscheiden Sekundenbruchteile über Leben und Tod, Erfolg oder Misserfolg einer Aktion. Während sie im Gebäude den mutmaßlichen Kriegsverbrecher stellen, sichert über dem Haus ein sogenannter Swooper mit zwei KSK-Schützen den Einsatzort. Der Swooper, ein Hubschrauber vom Typ Bo-105, ist trotz seines betagten Einsatzalters von mehr als 30 Jahren ein geeignetes Instrument für das Elite-Kommando. Mit ihm können die KSK-Soldaten von außen präzise die Gegner im Haus bekämpfen. Mit einem Kampfhubschrauber, der mit Kanonen und Raketen ausgerüstet ist, wäre das Risiko hoch, auch die eigenen Soldaten im Haus zu treffen. Nach nur 5 Minuten im Haus führen die Trooper bei dieser Übung den Kriegsverbrecher ab und bringen ihn zu einem Radpanzer vom Typ Fuchs. Der Schlüssel zum Erfolg solcher Einsätze ist immer die Teamarbeit.
Die meisten sehen das als eine sportliche Herausforderung und lieben einfach diese Arbeit im Team, wo ich mich zu 100% auf meine Arbeitskollegen oder hier Kameraden verlassen kann. Das ist einfach sehr wertvoll.
Für viele im Kommando ist das die größte Motivation. Kein Wunder, mit ihren Teammitgliedern verbringen die Soldaten jedes Jahr mehr Tage und Nächte als mit ihren Frauen und Kindern. Und zu Hause dürfen sie mit ihren Familien nicht über alle Dinge ihres Jobs sprechen. Immerhin drohen bei Geheimnisverrat die Entlassung und schlimmstenfalls bis zu 12 Jahren Haft. Im Kommando besteht dagegen keine Gefahr, sich ungewollt zu verplappern. Hier können sie offen reden. Deshalb kennen sie oft den Buddy, den Trupppartner, besser als die eigene Frau. Jeder vertraut schließlich dem anderen im Einsatz sein Leben an. Denn das Training, mag es auch noch so hart und umfangreich sein, ist letztlich nur die halbe Miete für den erfolgreichen Einsatz. Der kann schon morgen irgendwo auf der Welt auf sie warten. Dann werden sie innerhalb weniger Stunden losgeschickt, bereiten sich akribisch auf den Einsatz vor und schlagen notfalls mit aller Härte zu, getreu ihrem Motto: Der Wille entscheidet.